Hallo, ich bin Thorsten Kabitz und ich gehe in diesem Podcast mit euch in den Knast.
Knast Live. Leben und Arbeiten in der JVA Remscheid.
Wie kannst du freiwillig mit so schlimmen Menschen arbeiten? Irgendwer muss den Job ja machen. Und ich mache ihn halt sehr gerne. Wenn da ein Gefangener nicht mehr ansprechbar ist, da sind wir natürlich dann die Personen, die zur Erste Hilfe eilen. Zu jeder Zeit kann irgendwas kommen, womit man vorher nicht gerechnet hätte.
Folge 8 von Knast Live. Hallo dazu. Für alle, die vielleicht erst jetzt eingestiegen sind, nochmal kurz erklärt. Ich bin Thorsten, ich bin Journalist, Radiomoderator und Chefredakteur von Radio RSG, dem Lokalsender für die Städte Remscheid und Solingen im schönen NRW. Und dieser Podcast ist quasi eine Knast-Doku zum Hören mit Reportagen und Interviews über den Alltag in der Justizvollzugsanstalt Remscheid-Lüttringhausen. Wie ist das Leben im Gefängnis, in dieser für die meisten von uns verborgenen Welt hinter Gittern, die manche irgendwie geheimnisvoll faszinierend, andere total abschreckend finden? Ich will es führend mit euch herausfinden, treffe Menschen, die im Knast arbeiten, aber auch die, die hier einsitzen in der JVA, und ich erfahre selbst, was Freiheitsentzug bedeutet und habe mich selbst freiwillig im Gefängnis einsperren lassen.
So, Herr Kabitz, das ist jetzt Ihr neuer Haftraum.
Danke an dieser Stelle für unfassbar viel Feedback, unzählige Nachrichten, die mich in den letzten Wochen erreicht haben. Ich muss sagen, ich habe fürs Radio schon manches an Aktionen, Reportagen gemacht, habe mich schon von Hochhäusern abseilen lassen, habe 24 Stunden durchmoderiert oder bin durch irgendwelche Kanäle im Untergrund getapert, aber noch zu keiner Aktion bisher habe ich so viel Resonanz bekommen wie zu diesem Projekt. Von Menschen, die mir schreiben, wie spannend sie das finden, mal solche Einblicke zu bekommen. Apropos Einblicke, Bilder und Videos zu meinem Aufenthalt in der JVA findet ihr unter anderem auf Instagram und Facebook oder neuerdings auch auf TikTok unter dem Namen Knast Live. Mir schreiben aber auch Leute, die selber schon im Knast gesessen haben oder Angehörige haben, die in Haft sind. Ich habe sogar schon Vorschläge bekommen, welche Gefängnisse ich mir als nächstes mal anschauen sollte. Dankeschön dafür. Aber es sind auch einige Fragen gekommen über Hintergründe und Details zu den Abläufen in einer JVA und einiges mehr. Da will ich versuchen, in den nächsten Folgen immer mal wieder drauf einzugehen. Eine Folge werden wir in diesem Podcast wahrscheinlich nicht abschließend klären können, nämlich wie Drogen ins Gefängnis kommen, also zumindest nicht den illegalen Weg. Machen wir uns nichts vor, es ist kein Geheimnis. Irgendwie schaffen es Gefangene immer wieder an Drogen, illegales Zeugs zu kommen. Wie auch immer, das hier reingeschmuggelt wird. Manches finden die Beamten, anderes nicht. Das ist vielleicht auch für einige von euch unverständlich, irritierend, warum und wie das passieren kann. Wir werden es an dieser Stelle aber nicht aufklären und lösen können. Worüber wir aber sprechen können und in dieser Folge reden werden, das sind in Anführungszeichen legale Drogen bzw. Ersatzdrogen. Auf dem Tagesablauf, der in meinem Haftraum hängt, steht jeden Morgen 7.15 Uhr Medizin- und Methadon-Ausgabe. Und genau dort, wo diese Ausgabe stattfindet, gehe ich mit euch in dieser Folge hin, nämlich ins Lazarett, sozusagen die medizinische Abteilung der JVA. Da will ich mehr erfahren, wie man mit Drogenabhängigen hier im Gefängnis umgeht oder warum man die nicht einfach so alle auf kalten Entzug setzen kann. Aber nicht alles im Knast dreht sich um Drogen. Wie draußen auch werden Menschen krank, verletzen sich, kriegen Zahnschmerzen oder waren vielleicht schon vor ihrer Inhaftierung krank und müssen im Gefängnis weiter behandelt werden. Nur einfach so zum Arzt gehen ist ja schwierig. Also, wie läuft das hier? JVA-Pressesprecher Oliver Oberbossel bringt mich einmal quer durchs große Hafthaus auf die Krankenpflegestation. Hinter der Zugangstür ein langer Gang, gelb-weiß gestrichene Wände. Auf den ersten Blick könnte es der Flur in einem Krankenhaus oder Altenheim sein, aber wir sind schließlich im Gefängnis. Bilder an den Wänden, Blumen oder Zeitschriften gibt's hier nicht. Dafür von außen abschließbare Wartezimmer. Rechts von mir auf dem Gang 4 nummerierte Türen mit mehreren Schlössern dran und jeweils einer Klappe in der Mitte. Links geht's in den Behandlungsbereich und zur Medikamentenausgabe. Da kommen wir jetzt gerade aber noch nicht hin, denn es gibt hier gerade einen Notfall. LAZ, wir sind auf dem Flur vom Lazarett, das tatsächlich mehr ist als eine Krankenstation, wo ein Pflaster geklebt wird.
Das ist so. Wir haben hier in der JVA Remscheid eine eigene Anstaltsärztin. Wir haben aber auch einen Zahnarzt, der zweimal die Woche hier reinkommt, einen Physiotherapeuten. Also hier drin, kann man sagen, haben wir unsere eigene interne kleine Arztpraxis.
Warum brauchen Sie die oder warum ist es gut, dass Sie die haben?
Ja, ich sage überall, da wo Menschen leben, da gibt es sicherlich das ein oder andere Zipperlein, was man mal begutachten muss, die ein oder andere Erkrankung, die behandelt werden muss. Hier werden aber auch Medikamente ausgegeben, verschrieben. Hier finden medizinische Begutachtungen statt, Zugangsuntersuchungen. Also ich sag mal, der medizinische Bereich, der für jeden Menschen wichtig ist, den gibt es natürlich auch innerhalb einer Justizvollzugsanstalt. Allein es gibt auch Sportverletzungen, das, was es draußen in jedem Verein gibt. Und um das abzuklären, ob da was gebrochen ist, ob es nur eine Verstauchung ist, das können Ausführungen sein. Dann wird er dann ausgeführt, es wird eine Röntgenaufnahme gemacht, vielleicht wird nur ein Verband angelegt, vielleicht ist dann tatsächlich was gebrochen. Also das kann von A bis Z alles oder nichts sein. Aber natürlich auch der Herzinfarkt. Natürlich, hier leben 400 Mann. Man muss sagen, dass es natürlich auch so Erkrankungen oder mal einen Herzinfarkt auch innerhalb einer Justizvollzugsanstalt gibt. Unsere Aufgabe ist da halt ganz schnell drauf zu reagieren und das Schlimmste abzuwenden.
Aber macht es es einfacher auch für Sie und die Kollegen, dass Sie vieles davon hier haben?
Also solange wir alles im eigenen Haus abwickeln können, haben wir natürlich den Vorteil, dass die Gefahr der Flucht natürlich minimiert ist. Sobald wir raus müssen, sobald wir eine Ausführung haben, der Gefangene zum Beispiel ins MRT muss oder ins CT, also alles, was man in einer Anstalt selber nicht leisten kann, sobald wir ausführen müssen, in zivile Arztpraxen oder zu Fachärzten oder zu Untersuchungen, besteht natürlich immer die Gefahr einer Entweichung. Und das ist natürlich ein höheres Risiko als das, was Sie in einer Anstalt selber abwickeln können.
Allerdings erleben wir jetzt gerade sehr real auch und praktisch vor meinen Augen quasi die Grenzen des Lazarettes. Wir kommen nämlich im Moment gerade nicht ran, beziehungsweise warten draußen, weil hier ist gerade ein Rettungswagen gekommen. Jetzt fährt gerade das RTW-Personal an uns vorbei. Der Inhaftierte wird auf der Trage an uns vorbeigefahren. Der wird jetzt ganz normal ins geeignete Krankenhaus gebracht.
Richtig. Ich kann jetzt natürlich nicht genau sagen, was jetzt hier für eine Problematik vorliegt. Aber wir haben jetzt hier einen Inhaftierten, dem es augenscheinlich nicht gut geht. Und um ihm quasi medizinische Hilfe zu gewähren, um weitere Sachen abzuklären, eventuell eine Diagnostik, wird der Gefangene jetzt in ein Krankenhaus gebracht zur Abklärung, was überhaupt genau vorliegt.
Was kann das dann auch für die Kollegen, die ihn jetzt begleiten, dann bedeuten, wenn man auch erstmal noch nicht weiß, wie es weitergeht?
Das kann alles bedeuten. Es kann sein, dass der Gefangene in einer Stunde zurück ist und es war einfach ein Fehlalarm. Ihm ist es einfach so nicht gut gegangen, aber das Krankenhaus konnte nichts feststellen. Dann ist der ruckzuck wieder hier und alles ist in Ordnung. Es kann sein, dass der wiederkommt und er braucht halt nur Medikamente oder im schlimmsten Fall, der muss medizinisch dort versorgt werden. Es muss ein medizinischer Eingriff erfolgen und der Gefangene wird dann dort medizinisch bzw. stationär aufgenommen. Und das bedeutet für uns automatisch Sonderdienst, bedeutet eine Bewachung außerhalb der Gefängnismauern, zusätzlicher Personalbedarf und eine ständige und unmittelbare Beaufsichtigung.
Aber das heißt, hier auf der Station, auf der Abteilung, ist jetzt keine durchgehende Betreuung sozusagen?
Also die wäre theoretisch möglich. Wir haben hinten auch ein Krankenzimmer. Aber bei einer ständigen medizinischen Betreuung nehmen wir das Justizvollzugskrankenhaus in Frönnberg in Anspruch. Und wenn die das halt nicht leisten können, weil das zu spezifisch, zu sehr in einen Fachbereich geht, nutzen wir ganz normal zivile Krankenhäuser in einer Einzelunterbringung im Krankenzimmer. Und dann wickeln wir das über ein ziviles Krankenhaus ab.
Wünschen wir dem Herrn alles Gute gesundheitlich und wir gucken mal, ob wir gleich rein können ins Lazarett. Während ich noch drüber nachdenke, wie das wohl für die Rettungssanitäter ist, wenn sie zu einem Einsatz in die JVA gerufen werden, wird der Notfallpatient auch schon an uns vorbei abtransportiert. Alles macht einen routinierten Eindruck, die Situation ist geklärt und ich kann rein. Im Hintergrund links sehe ich das Behandlungszimmer, davor ein Raum. Ja, der sieht nicht viel anders aus als die Anmeldung in einer älteren Arztpraxis. Auf der einen Seite ein großer Schrank mit vielen Akten, hinten an der Wand ein Kühlschrank, ein Waschbecken, medizinische Geräte, Desinfektionsmittel, Medikamentenverpackungen. Davor eine Theke, auf der eine Armada von weißen Plastikbechern aufgestellt ist, vermutlich für die nächste Medikamentenausgabe. Und sie ist eine von denen, die dafür zuständig ist.
Ja, hallo, ich bin Jasmin, ich bin 28 Jahre alt und bin jetzt seit 2019 im Dezember in der Justiz und davon seit letztem Jahr im Juli im Lazarett tätig, also im Krankenpflegebereich.
Betreut werden hier nicht nur die Gefangenen aus dem geschlossenen Vollzug, also dem Hafthaus nebenan, wo ich gerade herkomme, sondern auch die aus dem offenen Vollzug der JVA gegenüber auf der anderen Straßenseite. Und die Aufgaben von Jasmin und ihren Kolleginnen und Kollegen sind weit mehr als nur die einer Sprechstundenhilfe.
Wir kümmern uns darum, dass die Gefangenen ihre Medikamente bekommen. Das Spektrum ist da absolut groß bei uns. Psychopharmaka, ganz normale Leiden wie Blutdruck oder Zucker. Zusätzlich geben wir auch Betäubungsmittel aus, also Gefangene, die eben heroinabhängig zum Beispiel sind, die bekommen bei uns Ersatzstoffe wie Methadon und L-Polamidon. Und dann sind wir für die Sprechstunden zuständig, dass eben der Arzt der Anstalt die Gefangenen sichtet und dem bei den alltäglichen Problemen hilft. Zusätzlich haben wir noch Optikersprechstunden, der Podologe kommt zu uns, der Hautarzt kommt zu uns. Wir haben zweimal die Woche einen Zahnarzt da. Wir als Krankenpfleger sind eben, wie gesagt, für den täglichen Kontakt mit den Gefangenen zuständig. Wir geben die Medikamente aus, wir sehen die Gefangenen täglich, helfen bei Fragen. Manchmal, wenn der Arzt nicht da ist, sind wir natürlich der direkte Ansprechpartner auch für medizinische Fragen, die sonst der Arzt beantwortet. Das heißt, wir sind dann dafür zuständig zu entscheiden, ob der Gefangene rausgefahren werden muss, was bei uns natürlich mit einem größeren Aufwand zusammenhängt. Genau.
Ich habe gerade mal vorne ins Zimmer reingeschaut. Das sieht erstmal aus mit einer Theke vorne wie in einer normalen Arztpraxis, aber tatsächlich liegen dahinter ziemlich viele Medikamentenpackungen und Stapeln. Wissen Sie so ungefähr, was Sie so mengenmäßig am Tag ausgeben an, ich weiß nicht, Pillen oder was auch immer Sie es bemessen können?
Das ist tatsächlich unterschiedlich, aber bei der morgendlichen Medikamentenausgabe, da sind bestimmt 60, 70 Gefangene. Mittags sind dann weniger und abends dann auch nochmal vielleicht 40, 50 Gefangene. Das kann aber variieren, auch je nach Jahreszeit tatsächlich, wo dann einfach viel mehr Gefangene medizinische Hilfe benötigen oder halt weniger.
In der letzten Podcast-Folge hatte ich ein intensives Gespräch mit Stefan, einem Inhaftierten, der mir von seiner langen, heftigen Drogenvergangenheit erzählt hat und auch wie hart es für ihn war, im Gefängnis dann davon runterzukommen. Wie geht man jetzt vor? Wonach entscheidet sich, wer substituiert wird, also Ersatzdrogen oder andere Medikamente bekommt oder auch nicht? Wonach richtet sich das?
Es gibt Gefangene, die sind einfach von Haus aus drogenabhängig, besorgen sich die Substanzen schwarz. Und wir sind dann halt eben dafür zuständig zu prüfen, was sie genommen haben. Das heißt, wir nehmen eine Urinkontrolle ab, schauen, was in dem Körper des Gefangenen gerade drin ist. Und je nachdem, welcher Entzug natürlich auch zu erwarten ist, werden die dann bei uns substituiert. Entweder einfach nur mit krampflösenden Mitteln oder eben mit Methadon. Meistens in solchen Fällen eben mit einem Entzugsschema, dass sie einfach nicht entzügig werden bei uns, sondern quasi wieder frei von Drogen sind innerhalb von ein paar Tagen. Dann gibt es natürlich noch die andere Seite, Gefangene, die schon jahrelang drogenabhängig sind, allerdings nicht mehr nur schwarz die Drogen besorgen, sondern eben in Substitution sind draußen bei einem Vertragsarzt. So macht unsere Ärztin eben auch dann die Substitution weiter. Das heißt, er bekommt eine gewisse Menge täglich und die bekommt er dann bei uns auch weiter, was dann mit der Bundesopiumstelle natürlich auch in Verbindung ist.
Da ich nicht ganz in dem Thema bin, nochmal einmal nachgefragt, was heißt entzügig werden? Also was passiert da?
Jeder Entzug ist natürlich anders. Also Alkoholentzug ist mit der gefährlichste Entzug, da es da sehr häufig zu Krampfanfällen kommt, die sich auch nicht von alleine lösen. Dass wir da natürlich mit Medikamenten unterstützen müssen, allerdings in Tablettenform. Das sind dann eben Medikamente, die zum einen beruhigend, sedierend wirken, aber auch krampflösend, was halt sehr wichtig ist. Und beim Entzug mit anderen Substanzen, die sind für den Gefangenen selbst oder für den Menschen selbst körperlich sehr intensiv und anstrengend, allerdings in den meisten Fällen nicht lebensbedrohlich. Da kann natürlich auch ein Krampfanfall folgen oder eben andere Zusammenhänge von anderen körperlichen Problemen, die Gefangenen schon mitbringen, was wir natürlich auch nicht wissen, wenn der von der Straße zu uns kommt. Da ist jeder Entzug eigentlich individuell und wir versuchen halt den Gefangenen das hier so angenehm wie möglich zu gestalten.
Heißt aber, die meisten von uns nehmen vielleicht mal Medikamente, wenn sie was haben für ein paar Tage, für ein paar Wochen. Das sind ja wahrscheinlich keine Geschichten, die mal eben in 4 Wochen durch sind, oder?
Also eine langjährige Drogenabhängigkeit ist auf gar keinen Fall in ein paar Wochen durch. Die körperlichen Symptome könnte man lindern oder dass eben der Körper nicht mehr abhängig ist, aber der Geist ist schon noch abhängig.
Das heißt, wie lange begleitet das einen?
Auch das ist individuell. Kommt darauf an, was für externe Faktoren hat der Gefangene, hat er überhaupt einen Grund, nicht mehr abhängig zu sein. Es gibt halt Gefangene, die haben sich draußen eine Familie aufgebaut, haben Kinder, die dann einfach die Motivation haben, für die Familie keine Drogen mehr zu nehmen. Andere haben halt einfach leider nichts und da ist halt der Rausch oder die Droge das Schönste, was sie an einem Tag haben. Deshalb ist das auch sehr individuell.
Bei diesen Screenings, also wenn sie dann Kontrollen machen, worauf guckt man dann da?
Da ist unter anderem THC, Methadon, Benzodiazepine, was haben wir da noch drauf? Buprenorphin, Amphetamine. Aber das ist halt, je nachdem, was sie genommen haben. Wenn jetzt zum Beispiel ein Gefangener nur Amphetamine positiv ist, dann muss man nicht sofort ihm irgendwas geben, wenn er jetzt einmalig konsumiert hat und sonst wochenlang gar nicht, sondern nur auf irgendeiner Party. Das haben wir auch häufiger, Drogen halt eingenommen hat, dann schauen wir auch da individuell. Aber wichtig ist für uns, vor allem bei der Substitution, wenn einer schon fest im Vertrag ist draußen, wenn da Methadon positiv ist, bekommt er auf jeden Fall was von uns. Wenn nicht, dann müsste man dann nochmal prüfen.
Das heißt, Sie prüfen dann auch kontinuierlich, also um dann auch zu sehen, ob der sich an alles hält, wie es läuft? Oder?
Genau, aber auch da sind die Substitutionsverträge individuell. Wenn ein Gefangener hier bei uns mit Methadon substituiert wird, er sich aber illegal THC besorgt, dann wird bei uns abdosiert. Also dann wird er Schritt für Schritt in kleinen Schritten vom Methadon abdosiert, weil das nicht der Sinn ist, einer Substitution weiter illegal Drogen zu konsumieren.
Sehr verschiedene Geschichten, sehr verschiedene Menschen. Ist manches, was Sie so im Alltag erleben, mit, ich sag mal in Anführungszeichen, normalem Sachverstand manchmal schwer zu erklären, weil Dinge einfach nicht logisch sind, wenn A, dann B?
Ja, das ist, muss man so hinnehmen. Kann man ja nichts dran ändern. Und sich dann darüber aufzuregen, ist, glaube ich, auch, das läuft ins Leere.
Hätten Sie vor 5, 6 Jahren gedacht, dass Sie jetzt mit mir so ausführlich über solche Themen sprechen?
Auf gar keinen Fall.
Wie kam es dazu?
Ich habe in einer Klinik für Psychiatrie gelernt und habe dort auf der akut geschützten Station gearbeitet. Das heißt, der Extremfall, sage ich mal, der psychischen Auffälligkeit. Und tatsächlich kommen die Anwärter der Justiz in diese Klinik zum Hospitieren, um sich einmal für eine Woche anzuschauen, wie eine Psychiatrie funktioniert. Und die Anwärter der Justiz haben mir halt geraten, lieber hier hinzukommen. Und das habe ich sehr gerne gemacht.
Und bisher offenbar nicht bereut, oder? Was macht den Job spannend?
Spannend ist jetzt auch eine schwierige Moment. Weil die meisten finden ja spannend an der Justiz, dass es Gefangene sind. Aber das ist nicht das, was mich hier hält. Also deswegen überlege ich gerade. Ich glaube, ich habe immer schon gedacht, welchen Beruf wollen die wenigsten ausüben. Und dann dachte ich, irgendwer muss es ja machen. Und ich merke heutzutage noch, dass wenn ich erzähle, ja, ich arbeite im Justizvollzug, im Krankenpflegebereich, ist die erste Reaktion, wie kannst du nur? Also wie kannst du freiwillig mit so schlimmen Menschen arbeiten? Da denke ich mir, wie gesagt, irgendwer muss den Job ja machen. Und ich mache ihn halt sehr gerne. Also es ist, jeder Tag läuft zwar irgendwie gleich, aber jeder Tag ist auch anders. Und die Themen, mit denen man sich hier beschäftigt, sind zwar vergleichbar, wie jetzt in der Arztpraxis draußen, aber aufgrund der Situation, die auch die Gefangenen hier haben, einfach doch völlig anders, weil wir natürlich auch auf ganz andere Themen eingehen müssen. Also wenn hier ein Gefangener zum Beispiel Hilfe benötigt, sich bei uns meldet und wir den im Krankenhaus anmelden für eine Behandlung, die mit viel Aufwand verbunden ist, kann es passieren, dass der Gefangene diese wichtige Untersuchung absagt, weil Einkauf im Justizvollzug stattfindet und er seinen Tabak möchte. Und das sind halt Dinge, mit denen wir uns mehr beschäftigen müssen als andere. Dadurch ist es halt einfach, viele Themen, die so normal sind, sind hier einfach anders.
Andersrum ist für Sie die Frage, wer steht da jetzt vor mir, warum ist der hier und so weiter und so fort, nicht so interessant.
Jeder, der hier anfängt, glaube ich, hat schon dieses Gefühl, wissen zu wollen, wer vor ihm steht, da auch mal nachzuschauen, was da passiert ist. Aber mit der Zeit spielt das keine Rolle mehr, weil es ist unabhängig davon, was der Gefangene gemacht hat, warum er hier ist, bin ich ja nicht dafür da, das zu beurteilen. Ich gehe mit den Menschen hier um, wie mit jedem anderen auch, als wäre das, was ich auch über die wüsste, niemals passiert, weil wird auch zu nichts.
Und es ist gleichzeitig ja trotzdem auch eine hohe Verantwortung. Die ganzen Dosierungen, dass da alles korrekt läuft, ist ja schon auch eine hohe Verantwortung, die Sie und die Kollegen damit tragen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen schauen, dass die Medikamente, die wir ausgeben, hier korrekt sind, ja.
Als wir kamen, mussten wir im Moment warten, weil ein RTW dazwischen kam. Das heißt aber auch bei Ihnen sind die Tage immer relativ schwer, trotz klarer Abholzeiten für die Ausgaben, aber schwer planbar oft.
Genau. Also wie gesagt, wir haben zwar einen festen Tagesablauf, den wir abarbeiten, aber zwischendurch kommen natürlich immer wieder andere Sachen, mit denen man nicht gerechnet hat. Das kann schon anfangen mit dem Öffnen der Haftraumtüre durch die Kollegen im Allgemeinen Vollzugsdienst. Wenn da ein Gefangener aus welchen Gründen auch immer nicht mehr ansprechbar ist, beginnt der Tag ja schon völlig anders. Also da sind wir natürlich dann die Personen, die gerufen werden, die zur Erste Hilfe eilen. Und zu jeder Zeit kann irgendwas kommen, womit man vorher nicht gerechnet hätte.
Sie könnten aber auch noch Kollegen gebrauchen. Was müssen die fachlich, aber vielleicht auch menschlich mitbringen, um hier bei Ihnen anfangen zu können?
Wir sind auf jeden Fall jederzeit auf der Suche nach examinierten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen oder jetzt Pflegefachfrau, Pflegefachmann, wie sich die Ausbildung nennt. Um hier zu arbeiten, sollte man auf jeden Fall einen gefestigten Charakter haben, teamfähig sein, auch flexibel. Dazu kann ich aber auch noch sagen, dass wir bei uns im Krankenpflegebereich nur in Früh- und Spätdiensten arbeiten. Das heißt, Nachtschicht fällt bei uns weg, beziehungsweise haben wir eine Person im Team, hat eine telefonische Rufbereitschaft. Genau, wir suchen Menschen, die eben in der Lage sind, zu trennen, wer steht vor einem, sondern einfach nur in erster Linie sieht, ich habe einen Menschen vor mir, der Hilfe benötigt und dem möchte ich helfen. Zusätzlich hat man hier die Möglichkeit, in die Beamtenlaufbahn einzusteigen und das als eben Krankenpfleger oder Krankenpflegerin. Dazu sollte man spätestens vor Vollendung des 40. Lebensjahres in die Ausbildung des Justizvollzugs gehen, was ebenfalls auch ein Vorteil ist, nochmal für 2 Jahre in einen anderen Bereich reinzuschnuppern und auch für die Zukunft gesehen immer die Möglichkeit zu haben, eben im Krankenpflegebereich zu arbeiten, aber auch, wenn man das Gefühl hat, der Bereich ist jetzt reicht mir, was ich gesehen habe, hat man immer die Möglichkeit, sich im Haus weiter umzugucken, fortzubilden, weiterzubilden. Da gibt es im Justizvollzug einfach unfassbar viele Möglichkeiten, um neue Facetten auch an sich selbst zu erkennen.
Realitätsvergleich, Vorteil bei Ihnen, Sie müssen nicht nach der Gesundheitskarte fragen jedes Mal, oder?
Ja.
Sie lachen, ich frage ja nur, wie ist das mit den Arbeitern, wenn die krank, also ernst gemeinte Frage, wenn die arbeiten gehen, krank sind, kriegen die bei Ihnen einen gelben Schein, oder?
Tatsächlich stellt unsere Ärztin dann eine Arbeitsunfähigkeit aus, die allerdings nicht ausgedruckt wird.
Dann vielen Dank für den Einblick.
Gerne.
Jasmin, Krankenpflegerin im Knast. Ihre Motivation zu helfen, aber auch ihre klare, nüchterne Haltung zu diesem besonderen Arbeitsumfeld haben mich ganz schön beeindruckt. Wer sich selbst ein Bild machen will, im Netz auf radiosg.de/knastlive gibt es ein paar Fotos von der Krankenpflegestation. Außerdem, wie eingangs schon erwähnt, findet ihr mich und dieses Reportageprojekt auch auf Insta, Facebook oder TikTok unter dem Profilnamen Knastlive, live mit V. Ein großes Thema, das von euch dort auch immer wieder diskutiert wird, ist die Frage, sind Gefängnisse in Deutschland nicht viel zu luxuriös? Mich hat bisher ehrlich gesagt noch nicht viel an ein Hotel erinnert, aber manche sind halt schon der Meinung, dass es den Knackis auch hier in der JVA Remscheid immer noch zu gut geht. Wie ist das jetzt genau? Was bekommen die Inhaftierten an Geld? Was verdienen sie? Was müssen sie vielleicht auch bezahlen? Wie sieht es mit dem Freizeitangebot aus? Oder müsste Knast nicht eigentlich doch viel härter sein? Wir werden darüber sprechen in den nächsten Folgen.
Also er ist natürlich hier voll verpflegt. Er bekommt natürlich von uns Frühstück, Mittag und Abendessen und natürlich die Unterkunft, wenn er arbeitet, frei. Also das reine Hausgeld, was er so hat, ist in der Regel immer dreistellig für seinen persönlichen Einkauf zusätzlich im Monat.
Knast live. Leben und Arbeiten in der JVA Remscheid. Der Podcast mit Thorsten Kabitz.